Ach komm, der Sex-Podcast mit Ann-Marlene Henning. Hi ihr alle, hier sind wieder Ann-Marlene Henning und Caro Burchardt mit einer neuen Folge von Ach komm. Hallo Ann-Marlene.
Hi aus Dänemark und du grinst wieder so süß.
Oh, ja, ich grinse, ich muss immer grinsen, ich weiß auch nicht, vielleicht entgleiten mir jedes Mal die Gesichtszüge. Aber du grinst auch und du hast einen ganz schönen Hall heute, ne? Das liegt an deiner fast nackten Bude, in der du da sitzt.
Ja, ich bin angezogen, aber beschreib doch mal, was du siehst. Was siehst du denn?
Ja, ich sehe viel Beton hinter dir, Beton und aufgerissene Wände und ein Kratzbaum, genau.
Ah ja, nee, aber weißt du was, ich sitze in dem Wohnzimmer, diese beiden großen Wohnzimmer, wo die Fußbodenheizung an ist, aber da ist noch kein Holz und so, das ist Beton. Und die Wände, da ist alles Raufaser runter, aber zu der anderen Seite gucke ich in die tolle grüne Weite, das sieht so bergig aus, obwohl Dänemark gar keine Berge hat, aber ich wohne auf so einem Hügel. Und deswegen, ich habe mich so gedreht, dass du die nackte, hässliche Betonwand kriegst und ich krieg den grünen Wald mit den Feldern.
Ja, das ist schon okay. Das ist schon okay.
Da kann ich mich ja nochmal drehen, dann ist halt. Aber das ist.
Ja, die Stimmung, also weil du gerade sagtest, ich grinse wieder so. Eigentlich ist es, ich glaube, es ist tatsächlich eher Verzweiflung als Fröhlichkeit, weil wir haben uns vorab, wie immer, schon haben wir ein bisschen natürlich geplaudert und uns warm geredet und haben dabei festgestellt, oder ich vor allem auch, dass ich langsam so richtig hart genervt bin von den Corona-Maßnahmen und ich irgendwie fühle ich mich gerade extremst meiner Freiheit beraubt und bei aller Besonnenheit, wir haben ja oft drüber gesprochen, als der Podcast noch Corona und die Liebe hieß, bei aller Besonnenheit, aber so langsam ist auch bei einem sehr optimistischen und besonnenen Mensch wie mir ist jetzt doch irgendwie langsam der Ofen aus.
Ja, weißt du was? Also ich war ja mehr die Aufgeregte über die ganze Zeit. Jetzt bin ich ruhiger, aber innen drin denke ich fast, also ich scheiß bald drauf. Also genau so, weil ich kann ja kaum reisen. Ja, was willst du denn auch reisen, Marlene? Ich will von Dänemark nach Deutschland. Ich sitze in meinem leeren Haus wie Quarantäne und gehe vielleicht einmal pro Woche mit Maske einkaufen und trotzdem muss ich mir das Hirn auskratzen lassen bei dem Test an der Grenze oder in Deutschland und dann, oder so wie die Regelung jetzt ist, aber die besprechen es ja anders gerade, dass ich vorher einen Test zeigen muss, aber jetzt ist es so, ich kann einreisen und ich habe ein Schreiben vom Amt, dass ich dann nicht in Quarantäne muss, weil es beruflich ist, das kann sich aber jederzeit ändern, aber ich muss einen Test machen. Und jetzt kann ich wählen, mich ganz hinten, fast im Hirn auskratzen zu lassen, dieser Nasentest. In Dänemark machen die ihn extrem. Also bis wirklich, wo du denkst, oh, jetzt sind sie tief drin, dann gehen die noch tiefer rein und dann angelangt zählen die von 10 auf 0. Und weißt du was, wir sprechen ja über Andropause heute und ich muss schmunzeln, weil wenn man reingeht in diese Phase des Lebens, in diese mittleren Lebensphase, glaube ich tatsächlich, also wörtlich jetzt, das ist keine künstliche Überleitung, dass ganz viele Leute, also jetzt sind wir bei den Männern heute, ähnlich empfinden wie bei Corona. Also weil erst beginnen so Kleinigkeiten, ich lese gleich Symptome vor und so, dann wird es schlimmer, dann geht es auf die Stimmung und es gibt keine Lösung. Und jetzt kommen wir auch, wir haben es ja schon bei den Frauen gesagt, wer sich damit dann nicht auseinandersetzt, er sieht auch keine Lösung und es nimmt kein Ende, es wird alles schlimmer. Und da ist es tatsächlich, die Andropause ist eine Sache, die ganz viele Männer in Depressionen bringt und in wirklich einen sehr schlechten Lebensausschnitt, aus denen viele nie wieder glücklich werden. Andere ja. Aber wir kommen ja dazu nächstes Mal, ne? Über Lösungen und. Aber heute.
Was ich so dachte, war, also wie es sich, wenn ich es so höre, anfühlt, ist, und was ich eben auch dachte, als wir noch über Corona gesprochen haben, es ist einfach mal, als ob man die ganze Zeit mit angezogener Handbremse fährt. So fühlt sich's an, oder?
Ja.
So, es quietscht und dampft und es ist irgendwie so, immer gegen so einen Widerstand irgendwie an. Und es ist, nichts ist leicht, nichts fließt, es ist alles irgendwie zäh. Ja. So, also, ne, selbst wenn der Kopf irgendwie, wenn es im Kopf leicht ist, es fühlt sich trotzdem von außen irgendwie zäh an.
Ich glaube, es ist schwieriger bei Corona die Handbremse zu lösen als bei Andropause. Wenn man sich nämlich informiert zu diesem Lebensabschnitt und beginnt sich damit auseinandersetzen und wir sagten das schon, so Art Abschied nehmen wie auch bei den Frauen, dann ist die Handbremse irgendwann gelöst. Und das ist das Geile. Aber jetzt greifen wir ja vor, weil ich finde, wir sollten reingehen in die fiesen Symptome, weil viele Männer das wirklich nicht wissen, was da alles los ist.
Okay, aber ich fand es trotzdem gut, dass wir ein bisschen vorgegriffen haben, weil sonst wird es auch einfach zu düster.
Ja, das stimmt.
Ein bisschen Hoffnung muss gestreut werden. Das ist schon super, dass wir ein bisschen vorgegriffen haben, aber lass mal hören.
Ja, weißt du was, wir hatten ja auch diese Mail bekommen dazu, das fand ich toll, weil wir ja drüber sprachen, Andropause, Menopause, und da hat jemand geschrieben, Heiko hat geschrieben, er war mal bei so einem Vortrag, da ging es, das hieß Herbst in der Hose, hieß der Vortrag von Ralf König. Da kann man sich denken, was es ist. Herbst in der Hose.
Genau.
Er schreibt, ich war ja bei dem Latein. Nee, das Wort Pause kommt wohl aus dem Altgriechischen. Und dort bedeutet es tatsächlich Ende.
Ah, okay.
Und da schreibt Heiko, dass es für ihn als Laie, Andropause würde ja passen. Weil Andro wohl auch das Andro in der Andropause kommt aus dem Griechischen und scheint, also dass es ein Ende ist von etwas, auch beim Mann.
Ja.
Und bei der Frau.
Zum Abschied.
Ja, genau. Und bei der Frau ist es Ende für Menses, also für die Menstruation.
Genau.
Und beim Mann ist es Ende für das Mannsein, sagt er. Aber das ist ja nicht richtig. Also es ist kein Ende. Ganz kurz, was passiert, haben wir ein paar Mal gesagt, aber das ist ja wichtig. Das Testosteron beim Mann, das schwankt, schwankt 20-minütlich oder auch Jahresschwankungen gibt es und es gibt Tagesschwankungen und es gibt ja eben Lebensschwankungen und das ist wirklich die größte Perspektive, das ist, wenn ich von oben gucke auf ein Männerleben und da gibt es so ein paar, also in der Kindheit ist es zum Teil wahnsinnig hoch. Und dann gibt es so eine Art nicht geschlechtliche Phase und dann kommt die Pubertät, da geht das hoch. Und das Testosteron ist hier gemeint, aber auch andere männliche Hormone, die schießen dann nochmal deutlich und dick und fett rein in die Pubertät. Und danach, könnte man sagen, fällt es über den Rest des Lebens. Okay. Es ist nicht wie bei der Frau, wo die monatlichen Schwankungen interessanter sind und dann ein krasser, nicht Stopp, aber ein krasser Abfall, sondern beim Mann ist es ein kontinuierlicher, viel kleinerer Abfall, aber irgendwann spürt man ihn ja.
Ja. Kann man das irgendwie ähnlich wie bei den Frauen, bei den Männern auch altersmäßig so ein bisschen eingrenzen, wann das so spürbar wird, wann der Hormonabfall so stark ist, dass es irgendwie deutlich wird, so es hat sich was verändert?
Ja, absolut. Und das ist ja wie immer die Orthonormalverteilungskurve. Bei den meisten ist es irgendwann Mitte 40, 50 und dann so 10, 15 Jahre, da kriegen das die meisten mit. Aber es gibt auch andere, die sagen, oh, ich bin 35 und plötzlich merke ich da was. Und dann gibt es ja auch noch diese ganzen Studien, dass ganz viele Männer zum Beispiel dann erektile Dysfunktion haben, also Probleme, eine ausreichende Erektion zu erreichen. Aber das merkwürdigerweise, obwohl das ist völlig unlogisch, viele darunter nicht leiden. Also, aber das, also wir wissen alle, das haben wir ja auch 100-mal besprochen, Teufelskreis, dass das ein schlimmes Ding ist, wenn plötzlich er steht, ich stehe als Mann. Ja. Aber es scheint, dass die Männer da nicht wild drüber reden oder also das geben die zumindest in Studien an. Und ja, ich spüre da Unterschiede, aber das ist nicht so schlimm. Also und das ist das eine, was auffällig ist. Und das andere ist auffällig, wenn man das Testosteron misst beim Mann, dann gibt es Männer, die haben deutlich herabgesetztes Testosteron und haben keine Probleme. Und andere haben normales Testosteron und haben schon Probleme. Also, es ist quasi wie immer.
Hängt es nicht ganz unmittelbar, kann man das dann so schlussfolgern, dass es nicht unmittelbar dann offensichtlich zusammenhängt? Also es ist nicht unbedingt eine Kausalität gegeben zwischen Testosteronspiegel und Erektion.
Kannst du sagen. Also okay, man könnte es behaupten, aber nein, ich wollte es gerade sagen. Neurotransmitter, Hormone und so weiter, sind ja komplexe riesige Systeme im Körper, die wirken, wo alles miteinander einspielt. Und es gibt Studien, die zeigen, dass das DHEA, das kann ich mir nie merken, deckst du sonst was, das ist eine genauso wichtige Sache. Und da gibt es andere Androgene und so weiter, also männliche Hormone. Und die spielen alle zusammen. Und auch das Östrogen beim Mann spielt in da rein. Und das ist die Zusammenarbeit zwischen den Ganzen. Und das wird immer klarer, je feiner wir messen können, dass man nicht nur das Testosteron messen darf, sondern die DHEAs mitmessen muss und so weiter, weil die sich gegenseitig beeinflussen. Und soweit ich gerade, erinnere, ich bin so weit weg von diesen Themen immer wieder, dass alles aus dem Östrogen gebildet wird. Also da gibt es, wir brauchen alle Östrogen. Und ich habe hier ich wollte gleich ein Buch empfehlen, da steht sogar drin, da sind Studien drin, die zeigen, dass bei älteren Männern sogar mehr Östrogen produziert wird als bei Frauen. Also da habe ich gedacht, wow, den muss ich wirklich nachrecherchieren. Weil das fand ich echt heftig, wenn das so ist. Weil dann, diese Hormonsachen, das ist so über einen Kamm geschoren, dass alle Östrogen und Testosteron haben und die Männer haben mehr Testosteron, weniger Östrogen und andersrum, Frauen haben mehr Östrogen, weniger Testosteron und dieses Verhältnis der Hormone, das kehrt sich, wenn nicht um, sondern gleicht sich aus. Dadurch, dass die männlichen Hormone bei den Männern fehlen, können die Östrogene mehr machen und dadurch, dass die Östrogene bei Frauen auch mit anderen Hormonen zusammen auch fallen, kann das Testosteron vielleicht eine andere Wirkung haben.
Ja. Ach, das hattest du letztes Mal, als wir über die Wechseljahre, also über die Frauen gesprochen haben, auch schon so angedeutet, dass das bei Männern dann manchmal so ist oder dass es sich so ein bisschen gegenläufig entwickelt, dass dann, wenn es beim Mann mehr Östrogen, dass sie weicher werden und so ein bisschen häuslicher, also so die vermeintlich weiblichen Attribute sich mehr ausbilden und Frauen dann aber eher so in diese rebellische. Das hat sich bei mir irgendwie sehr eingeprägt. Das ist dann fast so ein bisschen gegenläufig.
Lass mich mal kurz was vorlesen. Ich stelle gleich das Buch vor. Das heißt Der Feuerzeichenmann. Ja. Ich sag gleich, was es ist. Aber ich habe gerade eine Seite gefunden. Da hat nämlich jemand das erforscht, diese Unterschiede. Und da ist das Wort Androgynisierung auch passiert. Also so Art aber Gleichgeschlechtlichkeit oder so, ne? Und da wird es so schön beschrieben. Das ist Gutmann, glaube ich. Ich muss mal eben gucken, wo der Name steht. Gutmann. Also da hat jemand transkulturell, also übergeordnet Forschungsergebnis aus der ganzen Welt schick angeschaut, also eine Metastudie. Gutmann, er kam zu dem Ergebnis, dass es zu einem wesentlichen Tausch der Geschlechterrollen kommt. Wenn der Mann Eigenschaften wie zum Beispiel Sinnlichkeit, Verbundenheitsgefühl und mütterliche Neigungen, die Weiblichkeit also integriert, die bisher im Dienste der Reproduktionsaufgabe unterdrückt und mehr von der Frau ausgelebt wurden. Und quer durch alle Gesellschaften wird der umgekehrte Effekt bei den Frauen deutlich, berichtet Gutmann. Sie werden in der Regel dominanter, unabhängiger, weniger sentimental und ich-bezogener. Darüber haben wir doch viele Male gesprochen. Und hier ist eine Studie belegt.
Ja.
Und dann also das Nächste, was er sagt, für diesen Rollentausch gibt es eine hormonelle Grundlage. Und die habe ich ja schon erzählt.
So. Ja, genau. Ja, spannend. Ja, also ich bin noch nicht ganz drin in dieser Lebensphase. Das habe ich ja letztes Mal schon angedeutet. Ich bin erst Anfang 40, aber tatsächlich habe ich das so mit Partnern auch, die dann schon einige Jährchen älter waren, auch so, muss ich sagen, schon in Ansätzen erlebt. Also ich kann mir das ungefähr vorstellen, was das bedeutet.
Ja.
So, das ist.
Und dieses Buch, was ich gleich empfehlen werde, das ist auch so herzlich, so nett geschrieben, dass man es gerne liest und so. Und da erzählt ja auch ein Mann von sich selbst. Das ist, glaube ich, ein Journalist. Er wollte, also er heißt Jed Diamond, 2009, aber es ist super, das Buch, wenn Männer in die Wechseljahre kommen. Und er begann damit zu sagen, so ein Schwachsinn. Ich recherchiere es jetzt und das ist sowieso nicht der Fall und das Zeug gibt's nicht. Und am Ende merkt er, wow, und wie es das gibt, und ich bin mittendrin und beschreibe sogar, dass so Sachen, dass er plötzlich, sein Sohn, glaube ich, war das, hat eine neue Freundin und die wohnt ein kleines Stück weg und so, und er merkt, oh, die fehlen mir richtig und ich mache mir Sorgen um ihre Gesundheit und so alles. Ja. Also das ist eigen erlebt, dieses Buch, und mit Studien, Recherchen, aber so ganz, ganz lebensnah beschrieben, und ich fand das damals so gut, deswegen habe ich es noch und empfehle das.
Ja, also was mir dazu gerade so durch den Kopf geht, vielleicht ist es aber auch einfach zu schlicht gedacht, dann grätscht dazwischen, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es da bei Männern, weil er ja auch erst sagte, nee, das gibt's nicht und so ein Quatsch, dass es da vielleicht auch erstmal so eine innere Abwehrhaltung zu solchen Gefühlen gibt, oder? Weil es halt, also wenn man nochmal so an dieses genitale Selbstbild auch denkt, es ist ja nicht männlich assoziiert erstmal, genau. Oder solche Gefühle sind nicht männlich assoziiert, und ich denke, so eine gewisse Ablehnung gegen so eine Weiblichkeit oder weibliche Seite ist vielleicht auch erstmal da, oder?
Ja, also, total.
Oder ist das zu einfach gedacht?
Ja, genau. Und die größten Probleme, so die steht alles hier im Buch, das allergrößte Problem ist, dass sich Männer nicht bewusst sind, dass das hier passiert und welche Auswirkungen solche Veränderungen in diesem Hormonhaushalt auf Körper, Geist und Seele haben können, wie es hier steht. Mhm. Weil die haben vielleicht gehört, also viele haben es sowieso gar nicht gehört. Ne? Frauen, die gehen zum Gynäkologen. So, die wissen, wow, da ist was. Ja. Ich so, oder reden mit Freundin. Männer haben es nicht gehört. Selbst wenn die es gehört haben, ich glaube, das Testosteron fällt irgendwann. Wissen sie nicht, welche Wirkung es hat auf ich komme gleich zu den Symptomen, auf Körper, Geist und Seele, wie dieser Autor auch schreibt. Mhm. Und dann schreibt er dass sie, was du gerade sagtest. Die sind es auch nicht gewohnt, sich mit so Dingen auseinanderzusetzen und Dinge zuzulassen, die nicht A-Männchen-mäßig sind. Und deswegen, die schämen sich die schämen sich umso mehr. Und diese angstvollen Fragen und Gedanken, die kommen können, sind sie meist auch nicht gewohnt, artikulieren zu können oder zu wollen.
Ja.
Also die sprechen nicht drüber.
Ne? Ich finde das irgendwie, also vielleicht kann ich das mal als Feedback auch so geben, weil ich finde das, also wenn ich das so höre und jemand dazu stehen würde, ich würde das zum Beispiel als sehr attraktiv empfinden.
Ja, genau.
Also wenn das jemand
super,
auch offen
das
zu. Also ich finde es eher unattraktiv, wenn man solche Gefühle, wenn die aufkommen, so plattwalzt. Also so, dass ich finde das auch nicht unmännlich. Ich finde das eher, auf mich wirkt das tatsächlich eher interessant. Also es hat auch irgendwie was Anziehendes. Es bringt auch Veränderung und Lebendigkeit irgendwie rein, als wenn man immer alles so vor sich hin wabern lässt und alles immer so bleibt wie immer. Aber vielleicht bin ich da auch exotisch. Ich weiß es nicht. Da hast du sicherlich mehr Erfahrungswerte.
Ja, ich finde das richtig. Ich sehe das auch so und weiß, warum es mich so interessiert, wie du gerade gesagt hast. Weil ich sehe doch dann den Menschen. Und ansonsten sehe ich einen Menschen, der struggles, wie heißt das nochmal, kämpft oder
in innerer Aufruhr irgendwie.
Und das
mit sich nicht im Reinen.
Ja, und aber nicht reden. Also wir kommen jetzt zu den Symptomen. Wer kann das hier bitte übersehen, wenn es einem so geht, wie es einem geht? Ich werde jetzt einige Sachen vorlesen, Caro. Also das sind die im Buch stehen. Ich kann auch aus dem Kopf erzählen und so weiter, weil ich auch weiß, ungefähr wie bei den Frauen, die unruhigen Beine, das Nichtschlafen oder Prostata vergrößert, also 100 Mal Pipi in der Nacht. Ja, aber ich vergesse oft viele wichtige. Und deswegen wollte ich hier, das ist wirklich, jetzt müsst ihr eigentlich einen Schnaps trinken, weil das ist, das will man,
und ist noch ein bisschen früh.
Ja, also.
Zumindest wir sitzen jetzt hier heute, noch nicht in Schnapslaune.
Ja, genau, aber also gut, ich lese mal ein paar vor, weil das ist echt, weil man denkt, das ist doch Alterssymptom. Ja, aber das sind auch im Zuge dieser Hormonveränderung. Also
so klein, feuerfrei.
So Kleinigkeiten wie längere Erholungspausen und so nach Verletzung und Krankheit oder Nachlassen der Ausdauer. Ja, da kann man denken, ich werde älter. Aber gerade zum Beispiel dieses Nachlassen der Ausdauer. Lass das mal auf der Zunge zergehen, wenn das mit Männlichkeit verbunden wird.
Ja.
Gewichtszunahme. Diese Östrogenisierung, also so plötzlich so Brustansatz. Man kann natürlich Kleingedrucktes nicht mehr lesen, das trifft ja für alle im Alter. Vergesslichkeit, Erinnerungsverlust, Haarausfall. Und jetzt kommt noch einer. Sorgen um die Eltern. wo man sie, die nun langsam alt werden. Also das war früher auch überhaupt kein Problem, aber und die werden alt und na klar denkt man drüber nach, aber durch diese Hormonumstellung denkt man viel schwerer, so dunkler darüber nach. Man macht sich plötzlich wirklich Sorge, Depressivität und in sich zurückziehen, Einsamkeitsgefühle, häufigeres Wasserlassen, da war er wieder. Dann kommen welche, die die Sexualität betreffen. Also wirklich vermindertes Interesse an Sex. Das habe ich oft in der Praxis. Und so die Ängste vor dieser Veränderung der Sexualität. Und dann vermindertes Interesse am Sex mit dem bisherigen Partner oder Partnerin. Man beginnt es auf die Ehe und die Partner zu beziehen. Deswegen aber auch erhöhte Masturbationsfrequenz. Und da kann man sich ja ungute Techniken zu aneignen, dann habe ich noch so 5, 6, 7 Stück, also Sorgen natürlich über diese Verminderung, über das verminderte Interesse, dann so Sorgen, die Partnerin nicht mehr befriedigen zu können und die Ejakulation ist nicht mehr so kraftvoll wie früher. Das ist aber unter anderem, weil es mit Gefäße und Beckenboden aber vor allem zu tun hat. Und da er meist nicht trainiert ist, den kannst du dir antrainieren und wieder kräftig abspritzen. Und dann Erektionsverlust während des Sexes und es kommt zu keinem Orgasmus. Und also Beziehungsprobleme, Beziehungsschwierigkeiten im Zusammenhang mit Sexualität, Liebe und Intimität. Das waren die, die dieser Autor während des Schreibens des Buches mit Männern besprochen hatte.
Ja.
Also die sind quasi ausgekommen. Dann gab es aber ein Artikel gleichzeitig, also 2009 oder 10 im New York in The Time Magazine. Da kommt noch was anderes auf und die sind viel kürzer, aber ich finde die spannend. Also klar, Nervosität, Potenzminderung, Depressionen, verminderte Merkfähigkeit, vermindertes Libido, aber Erschöpfung, Schlafstörungen, Reizbarkeit, Verlust von Interesse und Selbstvertrauen, Unentschlossenheit, Taubheitsgefühle, Kribbeln in den Gliedmaßen, das Gefühl, eine Gefahr stehe bevor. Das sind ja wirklich dicke Dinger. Also sowas wie, oh, ungutes Gefühl, ist wie Corona, ja ungutes Gefühl.
Klingt schon nach einer existenziellen Bedrohung. Ne? Ich glaube auch, dass es das werden kann, wenn man sich nicht damit auseinandersetzt und sich fragt, so womit hat das zu tun, was sind die Hintergründe und wenn man sich dem so, sage ich mal, unreflektiert ausliefert, kann das, glaube ich, tatsächlich, also wenn ich das so in Summe höre, kann das schnell zu einer existenziellen Bedrohung. Da funktioniert ja nichts mehr gefühlt so richtig.
So ist es. Und ich bin jetzt schon am Ende davon, aber das Interessante in diesem Artikel ist, das, was du gerade sagst, das führt dann zu dem Nächsten. So im Job stehen einem nicht mehr alle Wege offen, im Freundeskreis treten bereit die ersten Herzinfalle auf, ein Nebel unverwirklichter Hoffnungen deckt die Vergangenheit, so Gelegenheit, die man nicht ergriffen hat, Frauen, mit denen man nicht geschlafen hat, Potenziale, aus denen man nichts gemacht hat und die Zukunft, eine Konfrontation mit der eigenen Vergänglichkeit. So, jetzt sind wir da. Eine Konfrontation mit der eigenen Vergänglichkeit. So, ohne zu wissen, dass man das hat, weil sich die Hormone verändern.
Ja.
Wie fühlt sich das an?
Ja, das ist bitter. Ja, lähmend. Ja. Lähmend, auch obwohl ich kein Mann bin, klingt das für mich auch schon sehr lähmend, muss ich sagen.
Ja, weil, und jetzt überleg mal.
Und mir geistert die ganze Zeit, ich hoffe, dass ich mich jetzt hier nicht völlig unbeliebt mache, aber ich assoziiere all das auch sehr mit diesem wirklich sehr schäbigen Begriff, den ich selbst nicht mag, Midlife Crisis. Also ist das irgendwie so... Das ist also, so zeitlich sehr dicht bei wahrscheinlich.
Das ist sie. Aber ich wollte tatsächlich ja gerade was sagen und das passt perfekt dazu. Ich habe gerade reingeworfen, überleg mal, wenn es euch so geht und ihr nicht wisst, dass das mit den Hormonen trifft und was es macht. Ja. Überleg mal jetzt, ihr erlebt das. Ja, das ist ein Midlife-Crisis. Irgendwas Merkwürdiges geht mit mir vor und ich habe keine Ahnung, warum. Jetzt überlegt euch mal, wenn ihr das wisst, was wir hier sagen, und das ist mit den Hormonen und es hat die und die Wirkungen. Ist es denn das gleiche, beschissene Gefühl meinetwegen, aber ist es gleich so hoffnungslos?
Nö.
Nein.
Ich hoffe nicht.
Ich denke auch nicht. Ja. Es passiert ja immer noch. Aber ich habe dann eine eigene, und das ist ja das Wichtige beim Menschen, ich habe eine andere Erklärung dafür, ein Erklärungsmodell. Ja. Ich fühle mich dem nicht so ausgeliefert, sondern ich weiß jetzt warum. Und ich beginne auch über Möglichkeiten des Umgangs damit zu denken. Und zum Beispiel Verabschiedung vielleicht von dieser Art von Männlichkeit und eine neue finden, wo ich vielleicht der Opa bin, der total super süß mit der kleinen Enkelin spielen kann, weil ich mich jetzt dann nicht mehr drüber schäme, dass ich fast ein weinendes Auge bekomme.
Ja, ja.
Und weißt du was? Ich hatte gerade, da fällt mir ein, das war letzte Woche, da waren Klienten da, ich muss ja gar keine Kleinigkeiten, es war Paartherapie, aber auch in dem Alter, Mitte 50. Und da habe ich diese Übung gemacht. Best of the day, worst of the day. Also, dass ein Paar so ins Gespräch kommt, was war dein Bestes heute, was war dein Schlechtestes? Aha. Also beide.
Okay.
Und der Mann sagt, oh, das Beste war heute, zum ersten Mal, ich war bei meiner Tochter oder sowas, Sohn, und die Kleine, das Enkelkind, irgendwie ein Jahr, eineinhalb, die Kleine, was auch immer, Annette oder so, ich weiß nicht, wie die hieß, sein Best of Worst war, die kleine Annette ist zum ersten Mal von sich aus mit einem strahlenden Grinsebäckchen mir direkt in die Arme gelaufen.
Oh.
Und er war das hin ist und sehr weg.
Sweet.
Er war hin und weg, Tränen in die Augen und völlig rund.
Das passt ja. Es war sein passt ja wie die Faust aufs Auge zu all dem, was du gerade gesagt hast. Und ich find's richtig schön. So. Ja. Ja. Ich finde, da ist nichts bei. Und ich finde es schade für all die, die sich dagegen wehren und das nicht genießen und annehmen können. Ja. Also das ist irgendwie, ist doch ganz entzückend, wenn man das so hört. Und
Ich könnte jetzt sagen, ja, warum auch nicht? Genau, das ist ja nur ein Mensch. Aber er sagte das selber. Das hätte ich früher gar nicht gemerkt. Oder ich hätte mich ich hätte gar nicht gemerkt, dass ich mich danach sehne, dass sie nicht immer zum Sohn läuft oder zu der Mutter oder was es ist, aber dass sie und einfach quasi nie auf ihn zugeht, sondern immer so nur so fremdelt und guckt. Also er hätte es gar nicht gemerkt, das Bedürfnis danach, dass sie ihn meint und auf seinen Schoß jumpt und happy ist und was weiß ich. Und dieses Neue, ich merke meine Gefühle und ich lehne vielleicht, selbst wenn ich die mein Leben lang gemerkt habe, lehne ich es vielleicht denn nach meinem Abschied und nach meiner Auseinandersetzung mit dieser Phase, lehne ich es ab, sie weiterhin zu verstecken. Nur weil Mann es nicht soll oder so. Also da geht so viel ab. Und ich habe auch andere, Caro, noch ältere Männer.
Darf ich noch kurz sagen? Ja. Also man ahnt, ich glaube, wie dunkel es werden kann um einen, wenn man sich permanent gegen diese Gefühle wehrt, oder?
Ja, total. Und da
also
ist
das ist so ein Gedanke, der sich da auf der anderen Seite jetzt bei mir, also da habe ich mich gerade noch mal versucht, so ein bisschen reinzudenken, was es mit einem macht, wenn man sich gegen all das wehrt und das nicht annehmen kann. Ich kann mir vorstellen, dass man dann schnell in sowas.
Ja, und jetzt sagst du wehren und das ist eine aktive Bewegung. Das ist es gar nicht. Ja. Ich weiß, was du meinst, sie wehren sich, aber es ist nicht ein, das ist fast wie so ein nicht spüren wollen. Das ist so ein merkwürdiges passives sich wehren und dann wird es dunkel, sagst du. Ja, kombinier das mal mit Frauen um die 50, 60, die richtig Drive kriegen. Sie verlassen ihren Mann. Also, und das sind die grauen Scheidungen, wie wir die nennen. Also die trennen sich in späteren Alter und er wird verrückt und sucht nach einer jungen Frau oder so. Also diese ganzen, die Franzosen nennen das der Teufel der mittleren Jahre. Ich weiß gerade nicht, wie das so von... Ja, und was ich sagen wollte, dann sitzen bei mir, das habe ich oft erzählt auch, aber ich glaube nicht hier im Podcast, 70-Jährige. Und hören, nachdem wir so ein paar Gespräche geführt haben und die kommen in ihrer Gefühle und so und weinen und sagen, hätte ich das früher, hätte ich mich bloß getraut, hätte ich das, ich habe eine, das war echt beeindruckend, der war aber fast 75, was hab ich Leben verschwendet, sagt er.
Ja, ich wollte gerade sagen, wie traurig ist das bitte, ne? Weil das kannst du dir echt nicht, also das ist so ernüchternd, das jetzt auch klingt, aber das kannst du dir echt nicht zurückholen, ne?
Nein, so sagt er das. Und weißt du, was hier
das
so kurz,
ist bitter.
Kurz vor, vorm Ende, weil jetzt ist es ja wirklich so, oh Gott, da reden zwei Frauen über Männer und so weiter und dann sitzen da welche und denken, ich habe gar nichts. Das müsst ihr gar nicht so, das muss ich jetzt betonen. Es gibt einfach welche, die leiden auch nicht drunter, selbst wenn die es haben. Die sagen, ich mache einfach weiter, ich ignoriere das, so weiter. So jemand kommt auch klar. Oder es gibt welche, die haben auch fast nichts.
Okay, ja, das wollte ich sagen. Ich hatte, als ich mich da im Vorfeld so ein bisschen eingelesen habe, kursierte da sogar so eine Zahl, auch ich weiß gar nicht, ob das eine Studie war oder so, dass sogar bis zu 50% der Männer das gar nicht groß wahrnehmen tatsächlich.
Ja, ja. Kann und das da jetzt,
das wäre eine Menge.
Ja, und ich glaube nicht. Aber das ist ja jetzt die Frage. Du hast ja recht. Was wird in so einer Studie gefragt? Und dann überleg mal, wenn du einen Mann fragst, der das voll kennt und weiß, und jemand, der nichts weiß und das nicht wissen will.
Okay, ja, schwierig da auch genau authentische Antworten zu bekommen.
Bist du unglücklich in deiner Ehe? Nö. Ja, weißt du, das ist die Frage, wie man fragt. Und der Test, jegliche Studie misst nur das, was die Studie misst. Also nämlich das, was gefragt wird und nicht das, was man eigentlich vorhatte. Es wird das beantwortet, wie die Frage gemacht ist. So wie ganz viele Frauen beantworten, ob sie das Aussehen ihrer Vagina toll finden. Das finde ich ja immer der Wahnwitz. Entschuldige, die kannst du nicht sehen, die ist drin. Da ist die Frage schon falsch.
Also da ist es wieder, ne?
Ja, genau. Also antworten alle eigentlich über die Vulva, aber es gefragt wurde die Vagina. Also das sagt rein gar nichts aus. Also wenn man denn so weiter recherchiert wie ich, weil ich das brauchte für meine Masterstudie, dann kann ich solche Antworten nicht auswerten von anderen, weil nicht ordentlich gefragt wird. Ja. Und das ist hier auch. Also ob leidest, wenn das diese großen Fragen, leidest du unter deine, ich leide nicht. Aber wenn ich jetzt frage, hast du Veränderungen gespürt, dann, ach so, Veränderung habe ich gespürt. Findest du sie gut oder schlecht? Ja, ich finde sie schlecht. Ach so, aber du leidest nicht. Nee, ja, das ist ein anderes Gespräch. Deswegen sind tatsächlich, in diesen Gefilden oder Bereichen ist tatsächlich die lange nicht geschätzte, die quantitative Befragung ist ja einfach statistisch hart rein mit dem SPSS-Statistikprogramm und auswerten. Es gibt aber auch qualitative Befragungen. Und heutzutage schätzt man die viel mehr. Da führt man Gespräche kriegt ganz andere Ergebnisse. Mhm. Und auch die Gespräche, die werden dann in Zahlen ausgewertet. Richtig mit Strichen. Wie viele haben da die und die Aussagen? Mhm. Und das wird dann quasi quantifiziert danach. Und dann ist es aber eine qualitative Befragung, die ist viel aussagekräftiger, gerade bei diesen Themen.
Ja, viel aufwendiger wahrscheinlich auch in der
Entstehung. Man fragt nicht so viele.
Ja.
Du kannst nicht 15.000 fragen.
Nee.
Also, das ist klar. Aber die sind aussagekräftiger und man kann denn schon 100 oder 200 oder 500 befragen. Man braucht aber ein Team dann. Also es ist schwieriger, aber du kriegst bessere Ergebnisse für sowas wie eine Lebensphase-Befragung, weißt du?
Ja, okay. Ja, spannend.
Sollen wir denn, wenn wir gleich aufhören, wir wollen ja, vielleicht sollten wir nächstes Mal darüber sprechen, wie du und ich, wir haben ja beide Erfahrungen mit Männern in dem Alter.
Ja.
Oder? Also so diese Auswirkungen und vielleicht wieder in die Lösungen.
Also ist ja auch immer eine Frage, wie tief man da in diese Emotionen eintaucht. Ne? Es sind ja auch viele gut im so ein bisschen drüber weg. Brettern und nicht sich so tief reindenken, aber es ist schon...
Es muss sich auch nicht jeder da reinbegeben. Aber es ist jedenfalls klar, dass wenn gravierende Dinge mit dem Körper, mit dem Kopf, mit dem Geist, mit dem Gefühl, mit den ganzen, dann ist es schwer zu vermeiden, eine Lösung zu finden oder wieder glücklich zu werden, wenn man sich nicht damit beschäftigt. Also lieber damit beschäftigen. Und dann das zweite, Caro, ist, was wir schon mehrfach gesagt haben, letztes Mal auch, Abschied, Aufbruch, das ist eine Riesenchance, ganz andere persönliche Beziehungen zu kriegen mit Töchtern, Söhnen, Frau, Eltern, was weiß ich.
Ja, du hattest eingangs, weil du es gerade nochmal angerissen hast, auch gesagt, manche kommen nie wieder raus aus dieser Phase, ne?
Ja.
Kann ich mich entsehen. Hast du am Anfang gesagt, was bedeutet das, wenn ich aus dieser Phase nicht mehr rauskomme? Das ist, geht voll auf die Lebensqualität dann, oder?
Ja, wenn du so drin bleibst, dass dann trinken viele oder werden depressiv und sitzen alleine. Das sind dann einsame alte Männer, alle um sie herum sind weg. Oft saurer Männer, pissende Männer, die sind unzufrieden mit ihrem Leben, mit allem. Und dann die sind ziemlich alleine auf der Welt irgendwann, ne?
Okay. Weißt du, also fast schon so ein Zustand der Verbitterung auch, oder?
Ja, also das ist irgendwann, wir sind Bindungsmenschen und wenn du verlassen wirst, deine Kinder haben keinen Bock auf dich, weil du ein alter Grummelpott bist und die versuchen dir Dinge zu sagen, du trinkst zu viel oder das ist ungesund, wie du lebst, du bist zu dick oder irgendwas und er will es nicht hören, er fühlt sich einfach nicht wohl. Und das ist so, also ich habe ja selber ein Männerbuch geschrieben, das nehme ich vielleicht auch kurz nächstes Mal rein, weil das ist so, das heißt Männer. Und das beschreibt so wirklich, dass ich habe es mit einem Mann geschrieben, sage ich jetzt zum Glück, weil ich bin eben kein Mann. Aber wir beschreiben so das ganze Männerleben. Und da haben wir einen sehr großen Wert auf diese Sachen gelegt am Ende, weil dann Männer werden ja auch immer älter, wenn auch nicht so alt wie Frauen. Aber dann gibt es eben nach der Andropause, also nach 50, 60, vielleicht 20 oder 30 gute Jahre, wenn du dich damit beschäftigst. Weißt du was, Caro? Ich habe eine Sache vergessen. Ja. Ich habe es nicht, das Buch, was ich die ganze Zeit besprach, da habe ich den Titel nicht ordentlich gesagt.
Okay, dann reiche ich ihn nochmal nach.
Ja, der Feuerzeichenmann. Also der Feuerzeichen-Mann, wenn Männer in die Wechseljahre kommen. Jet Diamond. Und ich habe schon geguckt, obwohl es von 2009 ist, gibt es das noch.
Okay. Ja, klingt gut.
Ja.
Wobei ich, eine Sache muss ich jetzt noch kurz nachreichen, das dachte ich gerade noch, wenn es um den, weil du auch immer wieder diesen Alterungsprozess angesprochen hast, wobei ja gemeinhin immer noch dieses, sage ich mal, es ist kein Gerücht, was ist das, diese Annahme wabert, dass Männer mit zunehmendem Alter ja irgendwie attraktiver werden und Frauen einfach nur verfallen. Dieses furchtbare, ich musste da irgendwie gerade noch mal dran denken, aber all das, was du heute erzählt hast, spricht nicht für diese weit verbreitete Annahme.
Na, das ist, die geht auch um was anderes. Das ist ein visuelles Schönheitsideal. Und da verändern sich Frauen einfach, die Männer und Frauen verändern sich gleich, aber bei Frauen gilt das visuelle Schönheitsideal glatt und jung, Popo frisch, also die alle und auch das Genital so jung. Bei Männern ist es assoziiert mit Wissen und Reife und deswegen stört bei ihm die Falten nicht, seine grauen Haare, da wird er nur noch schöner. Und das ist nur visuell, weil dieser schöne, ältere, visuelle Mann, der wird auch nicht mehr als schön empfunden, wenn er nur am Grummeln ist und wenn er keinen Bock hat auf den Spaziergang oder wenn er rumpisst oder wenn er keine Initiative mehr hat oder nicht flexibel oder, oh Gott, das ist mir zu aufwendig und so ein Couch-Potato wird mit grauen Schläfen und Falten. Der ist dann auch nicht mehr schön. Also das ist, da muss man differenzierter hingucken, Caro. Aber ich weiß, das ist richtig, dass du fragst. Das ist in der Werbung so. Es geht um Optik
das
nur.
Immer wieder kriegt man das ja vorgekaut, deswegen kam es mir wahrscheinlich jetzt gerade noch mal in den Sinn. Okay, dann würde ich sagen, lassen wir das für heute erstmal so stehen und kommen dann beim nächsten Mal damit um die Ecke, was man denn dagegen tun kann, damit es nicht ganz so arg übereinkommt. Und wenn ihr noch Fragen dazu habt, dann ermuntere ich euch noch mal an dieser Stelle, dann schreibt uns gern an achcom@rnd.de. Eure Fragen landen auch nur ganz ausschließlich bei Ann-Marlene und mir. Also wir behandeln das vertraulich. Traut euch gern.
Und du hast so ein super Kompliment vorhin gemacht zu den Leuten. Das schreiben nämlich viele. Das kannst du bitte selber einfach loslassen nochmal.
Ja, das kann ich nochmal sagen. Ich finde das irgendwie immer... Ja, das ist so total, wir kriegen ja wirklich viele Zuschriften inzwischen, was uns sehr freut. Und ich finde das immer so auch vom Tonfall und von der Stimmung alles sehr, sehr warmherzig und freue mich wirklich, auch wenn die Inhalte manchmal sehr schwer sind und es ist auch sehr problemlastig. Nichtsdestotrotz finde ich das immer sehr warmherzig im Tonfall und das freut mich jedes Mal sehr. Ich lese mir das immer sehr, sehr gerne durch, sehr wertschätzend.
Und sehr persönlich, Die Leute kommen aus sich heraus und das hilft uns wieder. aber wir können Dinge vorlesen und merken, wow, guck mal, da hat jemand genau so, also das ist so eine nette Rückmeldung zu wissen, wow, dass wir treffen hier oder wir treffen auf ein Ohr, wo ja, Leute einen Mehrwert bekommen und wir kriegen durch diese Themen, können wir noch was dazu sagen über etwas, was wir oft vergessen hatten oder ich vergessen hatte.
Ja. Ja. Also, traut euch bitte weiter.
Hey, ja.
Dann achcom@rnd.de.
Ja.
Okay, damit gehen wir raus für heute und sagen bis zum nächsten Mal.
Es halt bei mir aus.
Tschüss. Ciao.